Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute zu Gast Joachim Lang. Joachim Lang ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, des BDI. Ja, wir reden darüber, wie vertritt er denn die Interessen der Industrie, beziehungsweise wie tut er es zusammen mit seinem 200-köpfigen Team, welches Budget hat er dafür zur Verfügung und er erläutert uns, wie Lobbyismus aus seiner Perspektive funktioniert und was dort ganz, ganz wichtig ist. Transparenz zum Beispiel. Warum haben wir dieses Gespräch gesucht sozusagen? Weil wir glauben, dass ihr an der Stelle mal das eine oder den einen oder anderen Hintergrund hören könnt. Und warum glauben wir, dass uns das bewegt, beziehungsweise uns alle in irgendeiner Form betrifft? Vielleicht als Stichwort: ungefähr 8 Millionen Beschäftigte haben die Unternehmen, die in diesem Bundesverband organisiert sind. Und natürlich beeinflusst die Arbeit eines solchen großen Verbandes das Leben von uns allen so ein Stück weit. Nicht nur, dass dort wahrscheinlich irgendwie jemanden kennt, der in einem dieser Unternehmen, die dort organisiert sind, beschäftigt sind, sondern auch was Produktentwicklung angeht, Produktzulassung, Umweltstandards, alles so Themen, die letztendlich direkt auf unser Leben einzahlen, werden dort im BDI oder vom BDI mit beeinflusst, so ein Stück weit. Wie das alles so funktioniert, was die Ziele sind, wie die Ziele umgesetzt werden, etc., das erläutert uns Herr Lang. Und ich durfte die eine oder andere Hintergrundfrage stellen und er hat uns dann doch tatsächlich hinter die Kulissen schauen lassen. Ihr werdet euch wundern, wann ruft er eigentlich direkt den Minister an und wann nicht. Solche und noch mehr spannende Fragen haben wir beantwortet. Hört rein! Und sage herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute mit Joachim Lang, dem Hauptgeschäftsführer des BDI. Ja, gleich zwei Fragen. Was ist eigentlich ein Hauptgeschäftsführer und was ist der BDI? Herr Lang, haben Sie Lust, zwei Sätze zu sich persönlich und dann kurz gehen wir kurz darauf ein, was ist der BDI und was machen Sie da als Hauptgeschäftsführer? Wollen wir so machen?
Ja, gerne, Herr Siegler. Hallo. Also gerne. Ich bin von Haus aus Jurist und habe einen Berufsstart hingelegt im öffentlichen Dienst als Beamter, so richtig, wie man sich das vorstellt, im Bundesdienst. Und ich war da im Ministerium, ich war im Bundesrat, ich bin dann gewechselt in den Bundestag zu einer Fraktion, zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und mit dem Wechsel der Fraktionsvorsitzenden Angela Merkel ins Kanzleramt bin ich dann auch mit ins Kanzleramt gegangen. Ich habe dort Europapolitik gemacht, die letzte Ratspräsidentschaft vor der im letzten Jahr. Und bekam dann aufgrund der Themen, die wir da gemacht hatten in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, nämlich Klima, das Angebot aus der Industrie, ob ich nicht die Politikarbeit des E.ON-Konzerns in Berlin übernehmen möchte, um dafür zu sorgen und dabei zu helfen, wie man denn auch diese Klimaziele erreichen kann. Und das habe ich gemacht und habe daraufhin den öffentlichen Dienst verlassen, bin zu E.ON gegangen, habe dort 9 Jahre gearbeitet und bin dann vom BDI angefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, Hauptgeschäftsführer des BDI zu werden. Was heißt Hauptgeschäftsführer? Das ist ein Fachbegriff aus der Verbändelandschaft. Das ist derjenige, der hauptberuflich einen Verband führt, weil die meisten Verbände einen ehrenamtlichen Präsidenten haben. Und um diese Unterscheidung zu haben, der Präsident ist der Chef eines Verbandes und der Hauptgeschäftsführer führt ihn im Tagesgeschäft. Also, und dafür gibt es einen Spezialbegriff in der Verbändelandschaft.
Okay, das heißt, vielleicht, wenn ich da kurz reingrätschen darf, die politischen Stationen sozusagen, in Anführungsstrichen, die haben Sie nicht als Politiker gemacht, sondern Sie waren als Beamter sozusagen dort aktiv und haben sozusagen die Politiker unterstützt an der Stelle, so wie es einen beamteten Staatssekretär zum Beispiel in den Ministerien gibt, die dann da auch bleiben, unabhängig davon, welche Parteifarbe da letztendlich regiert, sozusagen. Was man so ein bisschen raushört, ist so eine grundsätzliche Nähe zu den Kollegen von der CDU, CSU und dann natürlich irgendwie die Industrienähe, die ja auch logisch ist, weil jetzt sind sie auch beim BDI. Da können wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir gucken, was so die Aufgabengebiete des BDIs sind und in welche Richtungen sie wirken. Sie haben ja jetzt gesagt, es ist ein Verband. Vielleicht ein bisschen naive Frage, Verband, Verein, das ist nochmal formal ein Unterschied oder ist das Gleiche?
Ein Verein ist eine Rechtsform, ja, und Verbände organisieren sich sogar meistens in der Form eines Vereins.
Okay.
Ein Verband heißt eigentlich nur, dass es ein Interessenzusammenschluss ist. Und wir sind einer der sogenannten Spitzenverbände.
Ja.
Das heißt, bei uns werden nicht Unternehmen Mitglied, sondern wiederum andere Verbände. Bei uns sind ungefähr 40 Verbände organisiert.
Ja.
Das gesamte Spektrum der Industrie, also von der Automobilindustrie über die Chemie, den Maschinenbau, die Elektroindustrie, aber auch Gießereien, Papierfabriken, die sind alle bei uns organisiert, sodass wir einen ganz guten Überblick haben über das, was in der Industrie so läuft. Und die Unternehmen sind dann wiederum Mitglied bei unseren Mitgliedsverbänden. Und also so organisieren sich dann eben die Spitzenverbände, die bestehen dann eben aus einer Vielzahl von weiteren Verbänden.
Aha, okay.
Und auf diese Weise aggregiert man sehr viel Informationen, aber auch unterschiedlichste Meinungen.
Ja, das heißt im Prinzip, das Wort Dachverband würde mir da mal in den Sinn kommen. Okay, alles klar. Sie sind sozusagen die übergeordnete Instanz der deutschen Industrie, sozusagen des Zusammenschlusses der deutschen Industrie. Sie vertreten die Interessen der deutschen Industrie. Und vielleicht kurz, Sie haben gerade gesagt, Ihre Mitglieder sind hauptsächlich dann weitere Verbände, also Spezialverbände, die, weiß ich nicht, die Plastikindustrie oder die Medienindustrie oder so, die sind dann bei Ihnen wiederum Mitglied und mit deren Personal tauschen Sie sich dann aus und von dort bekommen Sie Ihre Informationen, von dort bekommen Sie wahrscheinlich dann auch die Wünsche, in welche Richtung Ihre Arbeit gehen soll, etc. Ist das richtig?
Ja, das geht in die richtige Richtung. Wir sind organisiert, so ähnlich wie der Bundestag arbeitet, nämlich in Ausschüssen.
Ja.
Und unsere Mitgliedsverbände schicken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, die bei Ihnen organisiert sind, in unsere Ausschüsse, um dort mitzuarbeiten. Also wir arbeiten arbeitsteilig, so wie der Bundestag zu allen Themen jeweils einen Ausschuss hat, haben wir das auch. Also wir haben einen Ausschuss zum Thema Energie, wir haben einen zum Thema Mobilität, wir haben Ausschüsse zur Außenwirtschaft, wir haben welche zu Steuern. Das ist genauso organisiert im Grunde, wie auch im Bundestag arbeitsteilig gearbeitet wird. Und da sitzen dann die Fachleute aus den Unternehmen drin und diskutieren mit uns aktuelle Gesetzgebung.
Okay. Wenn ich mir das so anschaue, dann klingt das ganz stark für mich, als hätten Sie quasi zwei, also inhaltlich ist es so, die Industrie hat irgendein Thema, ob jetzt Problem oder Zukunftsvision oder was auch immer, sagen wir mal, das Plastikproblem geistert durch die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Weltmeere. Die deutschen Industriekonzerne, die Chemiekonzerne sehen, da kommt was auf sich zukommen und Sie arbeiten dann mit denen daran, zusammen eine Position zu finden zu dem Thema und diese Position dann auch einmal in Richtung Politik zu bringen, dass die Politik darauf reagiert, im besten Fall positiv. Und wenn ich es richtig sehe, geht das aber auch in Richtung öffentliche Kommunikation. Sind das so die beiden Säulen, in deren Richtung Sie arbeiten?
Ja, das haben Sie sehr gut beschrieben. Genau so ist es. Einmal geht es darum, dass wir eine eigene Position erarbeiten. Das ist schon teilweise recht anspruchsvoll, weil Sie sich vorstellen können, nehmen wir mal das Thema Klimaschutz, dass es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt über die Breite der gesamten Industrie. Also wie viel ist zu viel? Was können wir hier noch machen? Was kostet das hier? Was kostet das da? Für den einen ist es ist ein Grenzwert nicht so schlimm, für den anderen ist er das Ende seiner Existenz. Also über die gesamte Bandbreite da eine Meinung zu aggregieren, das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Dann brauchen Sie im Grunde ausgewachsene diplomatische Fähigkeiten.
Ja.
Denn Sie haben natürlich Extrempositionen, die Sie miteinander vereinen müssen und Sie sind immer auf der Suche nach Formulierungen, bei denen alle mitgehen können. Also das kann man sich vorstellen, wie Vertragsverhandlungen im Völkerrecht, das ist genauso funktioniert das im Alltag auch. Wir hängen sehr viel über Texten und versuchen uns eine Meinung zu bilden. Und eine Mehrheit zu finden, damit wir am Ende eine Meinung haben als Gesamtverband, obwohl wir so unterschiedliche Mitglieder haben.
Ja, das klingt sehr schön auch politisch formuliert oder diplomatisch formuliert. Vielleicht für die Hörer, wenn wir es ein bisschen besser greifen können. Wie ist denn das? Nehmen wir mal so ein Beispiel, das Thema Kernenergie. Sie hatten E.ON angesprochen als ehemaligen Arbeitgeber. Die haben da wahrscheinlich eine sehr spezielle Meinung zu gehabt im Konzern. Aber ich würde vermuten, auch Produzenten von erneuerbarer Energie sind bei Ihnen mit organisiert. Die stehen sich ja diametral gegenüber im Zweifel. Können Sie praktisch schildern, wie läuft es ab, da eine Position zu finden?
Also ich würde jetzt mal ein Beispiel nehmen, das jetzt nicht unbedingt mein ehemaliger Arbeitgeber ist oder gewesen ist, aber gehen wir mal in die aktuelle, nehmen wir mal die Kohlediskussion.
Ja. Ja.
Also es gibt Betreiber von Kohlekraftwerken in Deutschland und es gibt die Betreiber der erneuerbaren Anlagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie schaffen wir die Transformation? Und da gab es natürlich heftigste Diskussionen darüber, warum man modernste Kohlekraftwerke, die zu den besten der Welt gehören, in Deutschland abschalten soll, während in anderen Teilen der Welt viel schlechtere weiterlaufen und uns damit Konkurrenz machen.
Ja.
Das so. Und sowas muss dann eben ausdiskutiert werden. Was ist der richtige Pfad?
Ja.
Mit welchen Kraftwerken fängt man an? Was sind die Bedingungen dafür? Was kriegen die dafür, wenn die noch gar nicht bezahlt sind? Ja, also solche Diskussionen, die müssen Sie einmal dann mit Ihren Mitgliedern führen und dann auch nochmal mit der Politik. Und am Ende hat man gesehen, hat man sich auf einen Ausstiegspfad verständigt. Aber das erfordert natürlich auch ein tiefes Verständnis für die Sorgen und Nöte des jeweils anderen. Und man kann nicht einfach nur sagen, ich will einfach, dass ihr abschaltet, sondern man muss sich auch damit beschäftigen, was bedeutet das denn? Da arbeiten ja Zehntausende von Menschen, da hängen ja Existenzen dran, da hängen viele Familien dran. Wie schaffe ich so einen Übergang, ohne die Leute zu verlieren, ohne dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren? Und wie können sie vielleicht auch neue Arbeitsplätze in dem gleichen Unternehmen oder woanders bekommen? Und das will wohl durchdacht sein, deshalb hat es auch ein paar Tage gedauert, aber am Ende haben wir sowohl als Industrie wie auch die Politik und als Gesellschaft insgesamt dafür einen Weg gefunden.
Ja, wenn man sich jetzt dann so einen Ausstiegsplan anguckt, den haben Sie dann, also einen, wo Sie sagen, als BDI, damit können wir gut leben, also damit können unsere Mitglieder gut leben, den haben Sie erarbeitet. Das ist ja erstmal, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch nicht mal 50% des Weges, weil dann sitzen da ja noch die Kollegen einerseits in den Ministerien und im Kanzleramt und im Bundestag, weil die bestimmen es hier am Ende des Tages. Nehmen Sie dann so ein Papier, was Sie da geschrieben haben, keine Ahnung, rufen den Herrn Altmaier an als Wirtschaftsminister und sagen so, ich habe hier jetzt was, so muss es machen? Oder wie funktioniert das letztendlich? Wie bringen Sie sich in die Politik ein?
Die Politik besteht natürlich aus vielen Entscheidungsträgern und deshalb ist das Erste, was sie machen, ist, dass sie natürlich sicherstellen wollen, dass alle die gleichen Informationen haben, dass alle wissen, was sind eigentlich die Parameter, anhand derer entschieden werden sollte.
Ja.
Und wie sehen die aus und was hat es für Konsequenzen, wenn ich hier nach links gehe oder nach rechts gehe, was ist, wenn ich an den vielen verschiedenen Stellschrauben drehe, was passiert dann? Also erstmal eine Grundlage zu schaffen, mit der alle einverstanden sind, von der alle sagen, ja, wir haben ein gleiches Verständnis von der Ausgangslage. Und dann geht es darum, welche Auswirkungen hätte es, wenn wir dieses machen oder jenes machen. Und dafür spielen natürlich die Ministerien, aber auch der Bundestag eine enorm große Rolle. Aber man sollte auch den Bundesrat nicht vergessen,
ja,
weil am Ende die meisten Gesetze auch eine erhebliche Beratung und oft auch Veränderung erfahren durch den Bundesrat. Das heißt also, die Länder spielen da auch häufig eine große Rolle. Und deshalb müssen sie zu allen gleichzeitig diese Kontakte haben, weil ja so ein Prozess, der dauert eine gewisse Zeit, der hat einen Anfang, der hat ein Ende. Und so viel Zeit ist das in der Regel gar nicht.
Ja.
Und deshalb müssen Sie auf viele Leute gleichzeitig zugehen, sie mit Informationen versorgen. Und ja, natürlich gehört ein Bundeswirtschaftsminister immer dazu, aber auch sein gesamtes Haus, die Entscheidungen vorbereiten. Und man fängt in der Regel nicht zuerst beim Minister an, sondern man fängt erstmal damit an, dass man mit den Leuten spricht, die diese Entscheidung auch vorbereiten. Und natürlich spricht man dann auch mit den Ministern darüber, weil am Ende müssen sie weitreichende Entscheidungen treffen. Und dann wollen natürlich alle Beteiligten, dass die auf einer soliden Basis getroffen werden und dann auch ein gutes Ergebnis zeitigen, mit denen möglichst viele einverstanden sind.
Ja, das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie denn für so Themen im Verband?
Also wir sind insgesamt ungefähr 200 Leute und arbeiten natürlich arbeitsteilig. Das heißt, pro Thema haben Sie gar nicht so wahnsinnig viele Leute. Ne? Das sind dann 4 oder 5.
Okay, das heißt dann auch, wenn man sagt, man möchte möglichst breit auch die Informationen unterbringen in der Politik, dass diese 4, 5 dann schon auch mit allen Bundestagsfraktionen in irgendeiner Form in Kontakt stehen, mit den Ministerien in Kontakt stehen, mit den Vertretern im Bundesrat, vielleicht sogar mit Landesministerien in Kontakt stehen. Das ist schon irgendwie ein dickes Brett zu bohren, oder?
Also, ja, Sie brauchen im Grunde 2 Fähigkeiten. Sie müssen Ahnung haben auf bestimmten Themengebieten und Sie müssen ein kommunikativer Mensch sein.
Ja, ja. Und jetzt mal so, das interessiert die Hörer dann mal so, wie funktioniert das praktisch? Die Kollegen sitzen dann da im Büro und haben dann eine Liste mit Namen. Die werden dann einfach abtelefoniert sozusagen. Keine Ahnung, Luise Amtsberg, zuständig für Flüchtlingspolitik bei den Grünen. Sie haben ein Thema, was in irgendeiner Form mit Flüchtlingspolitik zusammenhängt. Dann rufen Sie die Luise an oder die Kollegen und haben dann viele von denen, die einfach so durchtelefoniert werden? Oder wie funktioniert das?
Also in der Regel haben wir mit den Wirtschaftspolitikern der Fraktionen im Deutschen Bundestag zu tun und natürlich mit den Ministerien, die da eine wichtige Rolle spielen, also Wirtschaft und Umwelt, aber auch Verkehr und Forschung.
Ja.
Mit denen hat man natürlich viel zu tun. Und das, weil sie ja immer wieder Themen haben, aus diesen Bereichen kennt man die Leute dann mit der Zeit auch.
Ja, ja.
Also in den Ministerien und auch im Bundestag gibt es ja eine hohe Kompetenz, diese Themen zu bearbeiten. Und sie haben dort wirklich erstklassige Fachleute. Und mit denen tauscht man sich natürlich auch gerne aus. Aber natürlich haben die, wenn man jetzt mit unterschiedlichen Fraktionen spricht, auch immer noch ihre Parteibrille. Das ist dann der Unterschied meistens zu den Ministerien, die versuchen, die Dinge möglichst neutral zu durchdringen. Manchmal merkt man aber auch, dass ein Ministerium einen gewissen Spin hat. Das bleibt nicht aus. Je weiter man nach oben kommt, desto politischer wird natürlich gedacht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist das immer ein gewinnbringender Austausch, weil sie es mit Leuten zu tun haben, die sich eben versuchen, ein Bild zu machen von der Problemlage.
Ja, ja.
Und dann kommen mehrere Leute und bieten verschiedene Lösungsvorschläge an. Und dann ist es, und ich war ja auch auf dieser anderen Seite und habe das kennengelernt, und jeder versucht sie natürlich davon zu überzeugen, dass sein Lösungsvorschlag der richtige ist. Auf diese Weise bekommen sie aber einen ziemlich guten Überblick über sämtliche Lösungsvorschläge und können sich dann eine eigene Meinung gut bilden.
Ja, ja. Okay, und am Ende ist es dann der demokratische Meinungsbildungsprozess, der da abläuft und
ja, und das ist jetzt das Faszinierende, weil und das macht es so interessant. Also es gibt ja gar nicht so viele Leute, die zwischen öffentlichem Dienst und Unternehmen mal gewechselt haben.
Ja.
Das Interessante ist, dass das zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Also in den Unternehmen arbeiten ja vor allem Betriebswirte und Ingenieure.
Ja.
Im politischen Betrieb in Berlin vor allem Geisteswissenschaftler.
Ja.
Und die haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die haben auch unterschiedliche Lebenswelten. Und so Leute wie wir in Verbänden, aber auch andere, die hier Interessen vertreten in Berlin, wir arbeiten zu einem ganz großen Teil als Übersetzer.
Okay.
Wir übersetzen häufig sehr komplexe technische Dinge in politische Sprache. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie schwierig das unter Umständen auch ist. Und dann auch in der Unternehmenswelt und in der Wirtschaft zu verstehen, dass manchmal nicht die beste Lösung gewinnt aus politischen Gründen, weil die der Falsche vorgeschlagen hat. Oder ja, also wenn jetzt die Opposition einen super guten Vorschlag macht, kann es gut sein, dass die Regierung den nicht nimmt, weil der von der Opposition kommt.
Ja.
Ja. Und das zu verstehen ist natürlich nicht ganz einfach. Aber das kann tatsächlich passieren, dass von 5 möglichen Lösungswegen nicht die ersten beiden besten genommen werden, aus unterschiedlichsten Gründen. Hm. Und dass man dann nur den drittbesten nimmt.
Ja, das ist ja im Prinzip auch das, was sozusagen der gemeine Mann auf der Straße häufig an der Politik kritisiert. Ja, das ja. Um Gottes Willen, warum macht ihr es denn jetzt so und nicht andersrum?
Und deshalb, wenn man jetzt von seinem Lösungsvorschlag überzeugt ist und glaubt, dass der ziemlich gut ist, dann muss man sich manchmal auch ein paar mehr Gedanken machen, auf welchem Weg man den jetzt versucht, auch mehrheitsfähig zu machen.
Ja, ja. Ist da dann wiederum die Öffentlichkeit, ich sag mal so, ein Tool, was sie nutzen, dass sie halt ein großer Spiegelartikel hilft zu bestimmten Themen? Das heißt, man redet vielleicht auch erst mit Redakteuren aus den Medien über bestimmte Themen und versucht dort zu erklären, sodass ein gewisser öffentlicher, also erstmal öffentlich Transparenz zu Themen vielleicht aufgebaut wird, aber das ist ja dann indirekt auch ein gewisser öffentlicher Druck, der in Richtung Politik geht.
Also das machen alle.
Ja.
Und vor allem, je kleiner sie sind, desto mehr hilft ihnen natürlich mediale Unterstützung. Und deshalb, das haben viele so verstanden. Und deshalb ist die Bedeutung der Medien auch stetig gestiegen. Also viele arbeiten ausschließlich über die Medien und ganz wenig über die Ministerien.
Ja.
Gerade weil die Medien eine so große Bedeutung haben. Damit kommt den Medien natürlich auch eine immense Verantwortung zu. Und nicht immer hat man den Eindruck, dass ihnen klar ist, dass sie da vielleicht auch instrumentalisiert werden, weil sie glauben, dass sie dafür die gute Sache kämpfen, und so gut ist die am Ende vielleicht gar nicht.
Ja, ja. Begegnet Ihnen, weil Sie sagen, der Glaube, für die gute Sache zu kämpfen, begegnet Ihnen häufiger, dass sowohl in der Politik als auch in den Medien die Leute sagen, sie sind moralisch sozusagen auf der richtigen Seite und deshalb hören sie gar keine sonstigen Argumente mehr. Also ich sag mal, moralisch richtige Seite, wir wollen die Umwelt schützen, ist ein bisschen flapsig, plakativ gesagt, aber das ist so meine Hauptintention, und deshalb geht das halt einfach mit den Kohlekraftwerken nicht, die müssen abgeschaltet werden. Treffen Sie auf so Attitüde, oder ist das einfach auf dem Niveau, auf dem Sie unterwegs sind, sowohl in Politik als auch Medien, zu professionell, als dass jemand da so engstirnig unterwegs ist?
Also natürlich trifft man auf diese moralische Argumentation. Die ist nur in der Regel nicht wirklich hilfreich bei der Lösung, sondern ich glaube, alle sind sich einig, dass sie die Umwelt schützen wollen. Die Frage ist, auf welchem Weg man das am besten macht.
Ja.
Und dazu gibt es dann unterschiedliche Antworten. Und gerade diejenigen, die moralisch argumentieren, bieten häufig keine Antworten, sondern sie sagen einfach nur, was sie als Ziel definiert haben wollen, leisten dann aber gar keinen Beitrag zur Lösung. Die Lösungsbeiträge kommen eigentlich fast immer aus der Industrie, und ich finde es bezeichnend, dass Elon Musk jetzt einen hohen Preis auslobt,
yeah,
zum Beispiel für die Lösung eines technischen Problems. Und weil er nämlich genau, er ist Ingenieur, und er hat genau verstanden, dass die Lösung unserer Probleme häufig in Technologie bestehen.
Yeah.
Und weil er hat das ja schon bei anderen Themen auch gemacht. Ihm war ja zum Beispiel der Straßenverkehr zwischen San Francisco und Los Angeles zu blöd. Und er hat gesagt, eigentlich müsste man doch in einem Tunnel viel besser von A nach B kommen. Und hat seitdem jedes Jahr einen Preis ausgelobt, wie man am schnellsten Transportmittel schaffen kann, die in einer Tunnelröhre fahren.
Ja.
Gewinnen übrigens regelmäßig Studierende aus München.
Ja. Da kommen wir gleich noch drauf, irgendwie Industriestandort Deutschland. Aber spannend. Also viele Lösungsvorschläge kommen aus der Industrie. Umsetzung ist dann ja auch häufig operativ im Tagesgeschäft, dann in den Unternehmen. Vielleicht eine Frage, was mir jetzt in den letzten Gesprächen häufiger begegnet ist, ist, keine Ahnung, ich habe mit dem Quang Pasch von Fridays for Future zum Beispiel einen Podcast aufgenommen, oder auch mit der Kindernothilfe. Und ganz häufig ist ein Thema auch die Zusammenarbeit entweder mit der Industrie oder mit den Unternehmen oder auch unter unterschiedlichen Verbänden. Wie ist das? Schaffen Sie auch manchmal einen Schulterschluss, ich sag mal so, mit Greenpeace zum Beispiel, wenn Sie ein bestimmtes Thema haben und gehen dann gemeinsam auf die Politik oder die Medien zu? Gibt es sowas auch?
Ja, das gibt es sogar gar nicht mal so selten, weil wir nämlich häufig im Ziel einig sind, aber unterschiedliche Lösungswege vorschlagen und trotzdem aber auch das Gespräch miteinander suchen, um zu gucken, ob wir nicht Gemeinsamkeiten haben, die wir dann der Politik vorschlagen. Also wir machen das zum Beispiel oft mit den Gewerkschaften,
ja,
weil wir, was viele immer wieder erstaunt, auf den Standort Deutschland und die Arbeitsbedingungen in Deutschland und die Möglichkeiten, die Unternehmen hier haben, einen sehr ähnlichen Blick haben. Weil wir natürlich alle daran interessiert sind, hier in Deutschland hochwertige, gut bezahlte und gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze zu haben. Und deshalb machen wir öfter mal was zusammen mit den Gewerkschaften, was in der Politik immer wieder noch für Erstaunen sorgt oder auch in der Öffentlichkeit, wenn wir da was zusammen machen. Wir machen aber auch schon mal was mit den Kirchen oder ich habe auch früher tatsächlich auch mit Greenpeace schon mal was zusammen gemacht. Ja, klar, weil wir eben häufig das Ziel teilen. Und wenn man ernsthaft auch mal die Brille des anderen aufzieht und versucht, die andere Seite zu verstehen, das hilft dann auch, vielleicht einen Kompromissvorschlag zu machen, der die Politik dann überzeugt.
Ja.
Und ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass wir in einem Zeitalter der Kooperation leben. Also egal, wie groß und stark Einzelne sein mögen, die Probleme, die wir heute angehen, sind so komplex, dass sie immer gut beraten sind, sich jemanden zu suchen, mit dem sie versuchen, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Und wir sehen es ja, dass selbst auch die USA als Land in den letzten 4 Jahren immer wieder versucht haben zu zeigen, dass sie das alles alleine hinkriegen. Und wir gesehen haben, dass sie daran gescheitert sind. Also selbst große Unternehmen, aber auch einzelne Länder sind gut beraten, immer wieder zu schauen, ob sie nicht Allianzen schmieden und Koalitionspartner finden, um einfach Antworten zu entwickeln auf die Fragen unserer Zeit.
Ja, okay, also Kooperationen gibt es. Also einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, ist auch, weil wir glauben, dass miteinander reden besser ist als übereinander reden. Das auch so ein bisschen geht ja schon in die Richtung Kooperation. Was ich irgendwie spannend finde, ist, wenn wir auf den BDI zum Beispiel gucken und es geht um das Thema Lobbyismus sozusagen, hat man schon immer mal den Eindruck, dass es insbesondere auch in der Öffentlichkeit nicht so extrem positiv wahrgenommen wird. Also das Wort Lobbyismus ist ja schon negativ. Jetzt habe ich unter anderem mit dem Christian Mier von Reporter ohne Grenzen gesprochen. Der hat ganz klar gesagt, das ist jetzt frei zitiert, ja klar machen wir Lobbyarbeit und nicht wenig. Und wir machen Lobbyarbeit in der Politik und wir machen Lobbyarbeit in der Industrie und wir haben guten Draht zu Facebook und wir haben auch einen guten Draht zu vielen Politikern. Der Christian konnte das relativ offen sagen und ich glaube nicht einer meiner Hörer hätte das irgendwie negativ aufgefasst. Wenn Sie das jetzt so sagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, ja klar, irgendwie die Industrietypen, irgendwie die mit der Kohle, das ist schwierig. Wie sehen Sie das auch so, erstens? Und zweitens, wie gehen Sie damit um?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, in einer Demokratie seine Interessen zu vertreten. Das können wir machen, indem wir an Wahlen teilnehmen und jemanden wählen, den wir in Verantwortung sehen wollen. Und wir können natürlich auch selbst unsere Interessen wahrnehmen. Und wenn ich mehrere Leute finde, die eine ähnliche Sichtweise haben wie ich, dann gründe ich einen Verein oder einen Verband oder mache eben was. Ja? Oder ja, ich gründe eine Initiative. Und jede NGO ist Interessenvertretung. Und warum machen wir alle das? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir unsere Interessen nicht artikulieren, dann werden sie möglicherweise übersehen. Und deshalb tummeln sich natürlich in Berlin, aber auch in Brüssel unheimlich viele Leute, die Interessen wahrnehmen. Und nichts anderes ist eben Lobbyismus. Und wir sagen, und deshalb haben wir uns da zusammengetan mit Transparency International, wir sagen, wir machen das transparent. Wir müssen das nicht im Hinterzimmer machen, ja, sondern ja, die Meinung, die wir haben, die kommunizieren wir ja auch, die machen wir auch öffentlich, die schreiben wir auch auf unsere Homepage. Jeder kann das sehen. Und wir haben auch zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, so wie das die EU macht. Die fragt ja, was haltet ihr von diesem oder jenem Entwurf? Dann kann man das da hinschreiben und es wird dort veröffentlicht. Hätten wir überhaupt gar kein Problem, wenn unsere Stellungnahmen auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht werden. Was wir schwierig finden, sind Leute, die den Ruf schädigen. Also irgendwelche Einzelgänger, die mit alten Beziehungen versuchen, hier Geschäft zu generieren in Berlin oder in Brüssel. Das finden wir nicht so gut. Und deshalb haben wir uns dann mit Transparency International zusammengetan und haben gesagt, wir sind für ein Lobby-Transparenzregister, weil wir finden, Interessenvertretung ist etwas Gutes, aber man muss es sauber machen und wir gehören zu denjenigen, die das komplett sauber machen.
Ja. Darf ich kurz zwischenfragen mit dem sozusagen alte Kontakte nutzen? Sie meinten nicht gerade unseren ehemaligen Verteidigungsminister, der im Zuge von Wirecard irgendwie bei der Kanzlerin vorgesprochen hat?
Ich rede nie von konkreten Personen, aber je mehr Interessen Sie vertreten, zum Beispiel als Verband, desto sauberer müssen Sie sein und desto sauberer sind Sie auch.
Ja.
Weil Sie natürlich auch von Ihren Mitgliedern kontrolliert werden und Sie denen auch Rechenschaft schulden und Sie schulden auch der Öffentlichkeit Rechenschaft. Und das machen Sie, indem Sie Ihre Meinung bilden und dann ganz sauber an alle die gleiche Botschaft richten.
Ja.
Die Botschaft darf dann an die Öffentlichkeit auch keine andere sein als an die Politik.
Ja.
Sonst sind sie nicht glaubwürdig.
Ja. Und da ist ja jetzt gerade auch ein, ich nenne es mal Lobbygesetz sozusagen in der Mache.
Ja.
Woran hakt's denn? Weil eigentlich könnte man noch sagen, keine Ahnung, der BDI hat folgendes Budget und redet mit folgenden Personen und das sind seine Positionen, das muss einfach mal veröffentlicht werden. Und gut ist, warum behakeln sich die Parteien da so stark untereinander?
Also wir haben mit dem Gesetz kein Problem. Wir sind nicht diejenigen, die dagegen sprechen, sondern wie gesagt, wir gehören zu einer Allianz für Lobbytransparenz und wir sagen, es soll dieses Gesetz geben. Es gibt aber jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe von Gruppen, die sagen, wir wollen da nicht rein.
Okay.
Zum Beispiel gibt es zunehmend Anwaltskanzleien, die auch Lobbying machen und die sagen, wir gehören da gar nicht hin, weil wir machen ja eigentlich nur Rechtsberatung und deshalb gilt das für uns nicht.
Ja.
Finde ich schwierig, weil die Arbeit der Anwaltskanzleien, die geht in zwei Richtungen. Einmal beraten sie ihre Mandanten, was die Anwendung von geltendem Recht angeht.
Ja.
Das ist die typische anwaltliche Beratungsleistung und das ist kein Lobbying. Andererseits versuchen sie aber auch, geltendes Recht zu ändern im Sinne ihres Mandanten. Und das ist wiederum Lobbying. Und mit diesem Teil, das finde ich jedenfalls, machen sie genau das Gleiche wie andere auch und deshalb müssten sie dann auch von diesem Gesetz erfasst sein. Und die wehren sich natürlich mit Händen und Füßen und die Kirchen auch und dann kommen, also es kommen jede Menge Gruppen und die sagen, also dieses Gesetz muss für uns nicht gelten. Wir hatten übrigens mal eine wirklich lebhafte Diskussion in Berlin, als ich viele getroffen habe, die hier in Berlin eben Interessen vertreten. Und haben wir uns mit den Kirchen getroffen und die Kirchen hatten dann auch irgendwie behauptet, sie wären keine Lobbyisten mit ihren Büros in Berlin. Und dann haben wir alle mal gelacht und haben gesagt, ihr seid die besten Lobbyisten überhaupt und wir nehmen uns an euch immer ein Vorbild. Ihr seid ein großes Beispiel für uns, weil ihr einfach das so gut macht. Aber die sagten, nein, wir sind keine Lobbyisten. Wir vertreten zwar die Interessen der Kirchen, aber Lobbyisten sind wir nicht.
Ja, ja. Spannend, weil Margot Käßmann hat zum Beispiel bei mir im Podcast relativ offen gesagt, wie direkt ihr Draht auch in Berlin bis ins Kanzleramt war, durchaus. Ich glaube, die hätte jetzt nicht bestritten, dass es, also vielleicht hätte sie das Wort Lobbyismus nicht so gut gefunden.
Ist eigentlich auch nur fair, wenn sie auch zugeben, dass sie das natürlich machen. Ist doch klar. Ist ja auch nichts dagegen zu sagen, ja. Also natürlich haben die Kirchen Interessen.
Ja. Okay, das heißt, die jetzt nicht rein möchten, die reden gerade mit den Politikern und versuchen sich da so ein bisschen rauszuwinden und deshalb dauert es einfach lange.
Genau.
Warum haben dann, ich sag mal auf Deutsch, die Politiker nicht einfach mal den Arsch in der Hose und sagen, so, wir ziehen das jetzt durch?
Da müssten Sie einen Politiker fragen.
Okay.
Wir sind ja dafür, dass Sie es machen. Also zum Beispiel in Brüssel wird genau aufgeschlüsselt, wie viel man dafür ausgibt und wie viele Leute man dafür hat und wer die sind. Da müssen Sie dann auch die Namen hinschreiben. Und wenn Sie nicht registriert sind in Brüssel, kriegen Sie keinen Hausausweis. Also Sie dürfen dann die Gebäude nicht betreten.
Ja, okay. Okay.
Dann können Sie einen Termin nicht wahrnehmen. Also wie gesagt, wir haben damit gar kein Problem, weil wir komplett sauber arbeiten. Aber wir sehen eben, wie andere sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, erfasst zu werden. Ja, und es gibt einfach sehr viele da draußen, die sich da tummeln und die vielleicht nicht so sauber arbeiten wie andere. Und die merken natürlich, dass ihnen das Geschäft erschwert wird und versuchen dann irgendwie da durchzuschlüpfen. Und die schaden dann auch dem Ruf der Interessenvertretung.
Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wenn das Gesetz durch ist, sprechen wir vielleicht nochmal, guck mal zusammen drauf, wie genau dieses Gesetz dann auch aussieht, weil ich glaube, dass da tatsächlich ja der Teufel im Detail steckt. Irgendwie, was muss da wie veröffentlicht werden? Hätte ich ganz gern mit Ihnen jetzt besprochen, aber das Gesetz ist ja noch so in der Mache, dass es da die konkreten Punkte noch gar nicht diskutabel sind, hier in der Runde zumindest. Vielleicht kurz zum abschließenden Punkt. Sie hatten gerade gesagt, Sie selbst haben 200 Mitarbeiter ungefähr. Das heißt, kann man davon ausgehen, Sie haben so ein Budget, was, keine Ahnung, irgendwie so zwischen 2-3 Millionen Euro im Jahr liegt, zur Verfügung, oder liege ich da komplett falsch?
Also wenn Sie sich mal das Budget von der einen oder anderen NGO anschauen, dann werden Sie sehen, dass es deutlich höher ist als 2 oder 3 Millionen.
Ja.
Und bei uns sind es Mitgliedsbeiträge.
Ja.
Also die Verbände zahlen einen Mitgliedsbeitrag und wir bewegen uns irgendwo so zwischen 20 und 30 Millionen.
Ja. Gerade als Sie das sagten, ist mir aufgefallen, ich habe eine Null vergessen in meiner Schätzung. Okay, aber damit hätte ich dann relativ konkret auf den Punkt gelegen. Okay, Mitgliedsbeiträge bemessen sich wie bei Ihnen? Einfach dann an der Größe des Verbandes, der Mitglied wird, oder?
Das ist ein bisschen abhängig davon, was für einen Umsatz die machen.
Ja.
Als Branche. Und man kann sagen, ungefähr so pro, es hängt vom Umsatz ab und auch von den Mitarbeiterzahlen, also wie viel die Branche beschäftigt.
Ja, okay.
Da gibt es so einen Berechnungsmodus und davon hängt das dann ein bisschen ab. Und deshalb ist es nicht erstaunlich, dass die größten Verbände sind natürlich dann Automobil, Chemie, Maschinenbau, Elektroindustrie,
ja.
So in die Richtung.
Ja, okay. Wir haben gar nicht mehr so lange Zeit heute, aber ich würde gerne nochmal Ihren Blick auf die deutsche Industrie verstehen wollen, weil jetzt gerade, wir nehmen ja jetzt hier Ende Januar 2021 diesen Podcast auf, der wird vielleicht auch ein bisschen später gehört, aber gerade startet die Impfkampagne in Deutschland gegen das Coronavirus. Da ist mit deutschen Biotechnologiefirmen, die da mit dabei sind, sind wir relativ weit vorn dabei. Aber wenn man ansonsten, ich habe noch mich so ein bisschen umgeschaut, wenn man ansonsten guckt, ist jetzt Deutschland auch nicht ganz vorne, was zum Beispiel das Thema Innovation an vielen Stellen angeht. Das komplette Thema Internet, Internettechnologie wird aus den USA und China heraus gesteuert sozusagen. Es gibt da keinen Big Player in Deutschland. Man sagt, wir haben zu wenig Ingenieure in Deutschland. Die Automobilindustrie kommt massiv unter Druck. Sie haben Elon Musk angesprochen mit Tesla. Von dem Unternehmen kann man wahrscheinlich halten, was man will, aber auf jeden Fall übt es eine Menge Druck aus in der Branche. Jetzt würden Sie vielleicht als Vertreter der Industrie sagen, nee, wir sind super, wir sind auch hoch innovativ. Aber wenn Sie sagen, ich äußere mich mal kritisch, was glauben Sie, woran hakt es gerade?
Also es wird Sie, natürlich, es erstaunt Sie nicht, dass ich sage, so schlecht sieht es gar nicht aus. Ja. Der Wettbewerb ist natürlich gut. Ne? Ja. Und wenn man also sieht, dass woanders jemand was ein gutes Produkt herstellt, dann führt das natürlich automatisch dazu, dass man besser sein möchte als dieses Produkt. Und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir in diesem und auch in dem nächsten Jahr sensationelle Angebote haben werden, was die Automobilwirtschaft angeht. Aber worin wir wirklich richtig gut sind, ist Industrie 4.0. Das heißt, Sie sagen zu Recht, solche Entwicklungen wie WLAN oder 5G sind jetzt in ihrer Anwendung, kommen von woanders her. Interessant ist aber, dass die Entdeckung dessen, was 5G ist, aus Berlin kommt, nämlich dort aus dem Fraunhofer-Institut.
Ja.
Also die Frage war nur, wer kauft diese Lizenzen? Und die haben sich immer gewundert, warum ein Unternehmen namens Huawei dauernd ihre Lizenzen gekauft hat, um diese Technologie weiterzuentwickeln. Da haben viele vielleicht gar nicht erstmal verstanden, was für Möglichkeiten darin schlummern, in dem, was da im Fraunhofer-Institut entwickelt wurde.
Ja, aber das ist doch ein historisch gewachsenes Thema, weil auch MP3 wurde im Fraunhofer-Institut entwickelt.
Genau.
Und ich glaube, auch das Faxgerät wurde in Deutschland entwickelt.
Also wie kriegen wir das Wissen von der Grundlagenforschung in die Unternehmen? Das ist ein Punkt, an dem stark gearbeitet wird. Und da geht mit gutem Beispiel voran zum Beispiel die TU München, die genau diese Transferleistung erbringen will. Und wir sind wirklich sehr gut in der Anwendung, denn was wir besser können, was wirklich der Unique Selling Point, wie es so schön heißt, der deutschen Industrie ist, ist, wie produziere ich am besten?
Ja.
Also wie kriege ich eine Fabrik so richtig ans Laufen? Wie stelle ich Produkte perfekt her?
Ja.
Und dieses Know-how haben wir in Deutschland. Und dieses Know-how zu verbinden mit der Digitalisierung, das ist letztlich Industrie 4.0. Und darin sind wir wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn ich aber gut bin darin, wie ich einen Produktionsprozess gestalte und diese Daten habe, dann müssen die jetzt irgendwo hingeladen werden. Und siehe da, wir hatten gar keinen Cloud-Anbieter.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo man dann auch selbstkritisch sagen muss, da hätte man eigentlich draufkommen können, dass wir irgendwann dann jemanden brauchen, der uns diese Speicherkapazität anbietet. Und das ist relativ spät erst passiert.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch wieder ganz hervorragende Kooperationen dann mit Anbietern. Aber das hätte man vielleicht auch selber entwickeln können. Das nächste Thema ist, und das wird jetzt gerade mit Hochdruck gemacht, und das sieht man ja auch, das ist das Thema Batteriezellen.
Ja.
Die Batteriezellen, also so Unternehmen wie Varta, waren da natürlich führend. Und irgendwann hat das Thema Batterie in Deutschland keine große Rolle mehr gespielt. Dann kamen die ganzen Geräte aus der Kommunikationsindustrie, die uns so viel Freude gemacht haben. Also angefangen vom Walkman von Sony, der uns damals alle überrascht hat, hin zu immer weiter miniaturisierten Unterhaltungsgeräten.
Ja.
Und so ging diese ganze Batterieforschung ging dann nach Asien. Und als man plötzlich über Elektrofahrzeuge nachgedacht hat und dass man da wieder eine Batterie braucht, ist man im Grunde zu der Erkenntnis gelangt, dieses Know-how haben wir verloren, weil es über die Unterhaltungsindustrie nach Asien gewandert ist.
Ja.
Und jetzt erkämpfen wir uns das wieder zurück als Industrie gemeinschaftlich mit dem Bundeswirtschaftsminister, aber auch zusammen mit der Europäischen Kommission, weil wir nämlich sehen, welche Bedeutung Batterien haben werden in der Fertigung der Zukunft. Und wir wollen dieses Know-how wieder haben. Und deshalb haben wir da letztes Jahr einen großen Aufholprozess gestartet. Und die nächste Batteriegeneration wird dann wieder auch in Europa hergestellt sein.
Dazu vielleicht zwei Fragen. Die erste ist, wenn man mal zum Beispiel auf Börsenwerte kommt. Sie hatten Industrie 4.0 gesagt, da spielt Siemens dann ja eine große Rolle. Siemens ist aktuell ungefähr ein Zwanzigstel wert an der Börse von Apple. Wo man ja sagen würde, das ist so eine Perle der deutschen Industrie, das ist ja Wahnsinn. Macht einem das dann nicht Angst vor dem Hintergrund? Oder die Zahlen von Apple sind gerade gekommen, ich glaube im letzten Quartal 28 Milliarden verdient. Man munkelt, die wollen sich ein Auto, wollen ein Auto bauen. Da könnten die für einen Quartalsgewinn schon quasi 2/3 von BMW kaufen. Dann hätten sie fast schon ein Auto. Diese Dimension, ist das, macht Ihnen das nicht ein Stück weit auch Angst? Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist, bei diesen ganzen Themen Innovation, welche Rolle spielt der BDI? Also wirken Sie auch nicht nur in Richtung Politik und Medien, sondern wirken Sie auch in die Industrie hinein und sagen, keine Ahnung, lieber Daimler, BMW, VW-Vorstand, das Thema mit den Elektrofahrzeugen, jetzt fangt mal an, irgendwie drüber nachzudenken.
Also die Frage, die Sie da beschreiben, der Börsenbewertung, das ist natürlich absolut faszinierend. Jetzt sind Siemens und Apple nicht in der gleichen Kategorie unterwegs, aber es erstaunt natürlich alle, dass Unternehmen wie, nehmen wir ruhig auch noch Amazon und Facebook dazu, dass die ganz anders bewertet werden als Unternehmen aus der klassischen Industrie.
Ja.
Und das ist schon faszinierend zu sehen, dass an die nicht die gleichen Kriterien gerichtet werden wie an die Industrie, auch was Profitabilität oder zum Beispiel angeht. Gerade in der Startphase sind ja häufig solche Unternehmen auch stark überbewertet. Und die Frage ist ja auch immer, ist das wirklich der reale Wert? Aber ganz offensichtlich gelingt es insbesondere amerikanischen Unternehmen, ihren Investoren eine spannendere Geschichte zu erzählen, als wir das machen. Und daran kann man, glaube ich, auch nur lernen. Denn verglichen damit könnte man auch sagen, sind deutsche Unternehmen notorisch unterbewertet. Also das zeigt eigentlich auch nur, was für ein Potenzial die Unternehmen in Deutschland noch haben. Denn viele der wegweisenden Technologien werden nach wie vor in Deutschland entwickelt, bilden sich aber in den Börsenbewertungen gar nicht so ab.
Ja.
Und insofern glaube ich, lernen wir immer wieder, dass die Amerikaner gerade was das Verkaufen eigener Leistungen angeht, doch Weltspitze sind.
Ja.
Und stellen vielleicht zu oft unser Licht unter den Scheffel. Denn das, ja, was wir in den Unternehmen machen, ist häufig wirklich spektakulär.
Ja, also ich würde jetzt auch auf keinen Fall die Innovationskraft der deutschen Industrie in Frage stellen wollen. Also dass da gute Produkte herkommen, haben wir, glaube ich, historisch bewiesen. Nur vielleicht ein Punkt. Ich glaube, gerade die großen Internetkonzerne, die wir angesprochen haben, die haben bewiesen, dass sie erst vielleicht überbewertet waren, weil sie kein Geld verdient haben, aber mittlerweile Google, Amazon, Facebook, Apple, die sind ja hoch profitabel. Also das ist ja, die haben es ja hingekriegt, irgendwie richtig, richtig gutes Geld zu verdienen. Und eine Frage vielleicht auch in Bezug gar nicht unbedingt nur auf den BDI, sondern insgesamt auf die Mentalität in der deutschen Wirtschaft bezogen. Häufig begegnete mir in den letzten Jahren der Hinweis, wenn man zum Beispiel über so etwas wie Zalando gesprochen hat, da wurden irgendwie 500 Millionen Euro investiert, Wahnsinn, irgendwie, die waren über Jahre nicht profitabel. Alle Schuhhändler haben gesagt, das macht gar keinen Sinn. Ja, Schuhe übers Internet macht wenig bis keinen Sinn. Heute ist ein Zalando, ich glaube, aktuell mit ungefähr 25 Milliarden Euro an der Börse bewertet, ist irgendwie super profitabel und Gertz, Deichmann und Co. Haben echte Probleme. Nicht nur wegen Corona. Droht das gleiche Szenario auch so ein bisschen in der Industrie noch stärker und würde es helfen, wenn wir ein bisschen einen Mentalitätswandel hinbekommen würden?
Also der Mentalitätswandel ist da und er ist gekommen eben mit diesem Commitment zur Industrie 4.0.
Ja.
Ich glaube, das haben alle verstanden. In der Industrie wahrscheinlich schneller als in anderen Sektoren der Wirtschaft. Warum? Weil man die segensreiche Wirkung von Digitalisierung dort sehr schnell erkannt hat und natürlich versucht hat, das in die Produktionsprozesse zu integrieren und gemerkt hat, wie hilfreich das ist und dass sie diese Datenmengen auch wirklich nutzen können, um noch bessere Produkte anzubieten oder dass sie diese Datenmengen nutzen können, um stärker individualisierte Produkte anzubieten. Also nehmen Sie Sportschuhe, ja. Früher haben wir uns gefreut, wenn es verschiedene Modelle im Jahr gab. Die Zahl der Modelle war sehr begrenzt.
Ja.
Heute können Sie Ihren eigenen Sportschuh zusammenstellen und dann wird der produziert und der kostet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr als die anderen Modelle. Diese Möglichkeit der Individualisierung in der Produktion, die wäre ohne die Technisierung, die wäre ohne Digitalisierung nicht möglich. Und ich war gerade kürzlich nochmal in Großbritannien in einem Werk von BMW, um mir dort auch anzugucken, wie sich der Brexit auswirkt.
Ja.
Aber auch da, genauso wie in allen Werken in Deutschland auch, ist es natürlich so, dass dort jedes Fahrzeug, was dort vom Band läuft, anders ist als das vorhergegangene. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass es zwei identische Fahrzeuge gäbe. Und diese totale Individualisierung von Produkten wäre ohne Digitalisierung nicht möglich. Und deshalb, also das haben die Unternehmen schon sehr gut verstanden.
Ja.
Aber es gibt eben Sektoren, die Sie angesprochen haben, wo man dachte, dass man davon nicht betroffen sein würde. Und dann hat man eben gesehen, das ist nicht richtig, sondern alle Sektoren werden davon betroffen sein. Und die Idee der Plattform war einfach genial.
Ja, das ist doch ein fast schon ein fantastisches Schlusswort. Positiver Ausblick und positives Denken ist ja das Einzige, was uns hilft an der Stelle. Herr Lang, Sie müssen los, habe ich auf der Uhr gesehen. Vielleicht kurz zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen in Richtung unserer Hörer? Das ist meine letzte Frage.
Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, dass wir gerade eine schwere Zeit durchmachen als Gesellschaft wegen Corona. Ich würde aber trotzdem den Blick auch über die Zeit danach und darüber hinaus richten wollen. Wir sind sehr gut darin, gemeinsam das zu bewältigen. Und wir als Industrie, wir sind das Rückgrat mit unseren 8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da, wenn ich das auf Familien umrechne, sind das ja dann auch zwischen fast 30 Millionen Menschen, die davon profitieren. Wir werden da wieder rauskommen und wir werden am Ende eine Beschleunigung von Entwicklungen erlebt haben, die uns dabei helfen werden, auch wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Das nächste Jahr ist sicherlich noch dieses Jahr ist sicherlich noch ein schwieriges Jahr, aber wir werden es nächstes Jahr überwunden haben. Und insofern möchte ich dafür werben, durchzuhalten. Also es ist eher so eine Durchhalteparole, weil wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir sehen, dass momentan mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Impfstoff hergestellt wird. Wir werden erleben, dass wir im Laufe dieses Jahres alle geimpft werden können. Und das wird uns helfen, diese Pandemie zu überwinden. Und es wird uns auch helfen, wieder unser Leben zurückzubekommen, das wir alle so sehr schätzen. Und wir sollten mit Zuversicht in die Zukunft schauen, denn wir sind ein guter Standort. Wir sind vielleicht in den letzten 10 Jahren, in denen es uns sehr gut ging, etwas träge geworden. Jetzt müssen wir uns einfach mal schütteln und ein bisschen Winterspeck verlieren und uns aufmachen. Aber wir haben alle Voraussetzungen in diesem Land, um in der absoluten Spitze mitspielen zu können. Und dazu möchte ich nur alle ermutigen.
Sehr schön. Das in der Spitze mitspielen finde ich gut. Mit meinen Worten gesagt, lass mal zusammen Gas geben, dann klappt das schon. Herr Lang, herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön, dass Sie da waren, beziehungsweise zugeschaltet waren. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Ich bin sicher, unseren Hörern auch. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin.
Vielen Dank an Sie. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Siegler. Tschüss und viel Erfolg.
Ciao. Ja, das war er, der Machtwas-Podcast mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitgenommen mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf den unterschiedlichen Plattformen und wenn ihr bei uns vorbeischaut, auch bei unseren Auftritten auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Co. Wir freuen uns auch dort mit euch zu kommunizieren. Schreibt uns gern, wen ihr mal bei uns im Podcast hören wollt und welche Fragen ihr an diese Personen habt. Wir versuchen das dann zu organisieren. Ansonsten, wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao.